So, heute bitte Josua Kapitel 21. Josua 21. Wir schauen uns heute drei kurze Verse an. Bevor wir das tun, möchte ich uns zurückbringen. Was haben wir ganz am Anfang im Buch Josua gelesen? In Josua Kapitel 1 und Vers 6. In Josua 1, Vers 6 hat der Herr eigentlich Josua etwas gesagt. Und zwar, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Damals hat Josua diese Verheißung bekommen. Mose hat die Verheißung davor bekommen. Natürlich auch die Väter davor. Diese Verheißung geht schon sehr lange zurück. Aber erinnern wir uns daran. Damals, bevor sie den Jordan überquert haben, sie schauten Israel an, das Land Kanaan an. Und da drinnen wohnten Riesen. Da drinnen waren riesige Städte mit echt dicke Mauern. Es waren Hindernisse, die menschlich betrachtet unmöglich waren. Jetzt haben wir auch einige Kapitel durchgemacht. Wir haben gesehen, dass es auch öfters vorkam, dass die Könige, die im Land wohnten, sich miteinander vereint haben und dann als Bündnis gegen Israel gekämpft haben. Man schaut das Ganze an und bevor man das beginnt, bevor man das angeht, denkt man natürlich, okay Herr, die Verheißung habe ich verstanden. Josua, ja, okay Herr, ich weiß, ich werde dieses Land austeilen. Aber wie? Wie wir schon auch am Anfang gesehen haben, dieses Eroberung oder dieses Einnehmen von eben Kanaan ist ein Bild für unser christliches Leben. Die Ruhe, die der Herr uns durch Jesus Christus gibt. Und wir haben auch so viele Verheißungen. Vielleicht bist du heute auch einer, wie ich auch immer wieder bin, dass du diese Verheißungen siehst, aber dann siehst du auch die Herausforderungen. Sagen wir jetzt mal in deinem persönlichen geistlichen Leben. Du schaust dein Leben an und wenn du bist wie ich, dann siehst du in deinem Leben Dinge, die du weißt, immer noch Wachstumsbedarf haben. Und das wird natürlich bei uns so bleiben, bis wir eines Tages verherrlicht sind. Nur die Dinge ändern sich mit der Zeit. Und wenn man gerade begonnen hat im geistlichen Leben, kann man manchmal das Land anschauen, die Riesen anschauen, die Städte mit den dicken Mauern anschauen, die schwierige Gedankengebäude, die in unserem Herzen schon stark gebaut wurden und die man runterreißen muss. Und man kann sich die Frage stellen, wie? Oder wird es wirklich sein? Oder ist es tatsächlich möglich, dass der Herr dieses Land erobert mit seiner Gnade? Dass ich wirklich ganz ihm gehöre? Dass ich zur Ruhe komme? Die Antwort haben wir schon gesehen. Wir haben es immer wieder gelesen, wie der Herr durch unglaubliche, oder jetzt sollte ich das Wort nicht verwenden eigentlich, weil eigentlich es ist glaublich, man kann daran glauben, so richtig unwahrscheinliche Dinge, die wir uns schwer vorstellen können, durch Wunder eingreift und sein Volk rettet. Da haben wir auch gemerkt, das größte Gefahr, das für das Volk Israel vorhanden war, war nicht von außen. Das war von innen, wo sie kleingläubig waren oder wo sie ungehorsam waren oder wo sie nicht nach Gott gesucht haben im Gebet, nicht nach Rat gefragt haben, sondern in eigener Kraft versucht haben, Dinge zu tun. Aber jetzt in Kapitel 21 ist alles schon vorbei, das Land ist schon verteilt. Wir haben hier ein Bild, wo man sieht, wie es dann, als nachdem es verteilt wurde, welche Volksstämme, welche Teil des Landes. Das ganze Land wurde verteilt. Das heißt nicht, dass es keine kleine Gruppierungen von Kanaanitern noch gab im Land. Das steht in Kapitel 13 noch. Die Arbeit war noch nicht ganz fertig, aber das Land gehört jetzt Israel. Es gibt keine organisierte nationale Widerstand in Kanaan mehr gegen Israel. Es wird später wieder vorkommen, leider, weil Israel dann nicht alles ausgerottet hat, was sie hätten sollen. Und damit konnten sie wieder stärker werden. Aber zu diesem Zeitpunkt finden wir, dass Gott Israel genau das Land gegeben hat, das, was er versprochen hat. Und vielleicht stellst du auch die Frage, wie kam es von dem einen zum anderen? Es war nicht in einem Tag, es war 7 Jahre lang, haben sie gekämpft. Aber das wäre auch nicht genug, um einfach zu sagen, ja, lass dir genug Zeit und alles wird schon gut. Zeit heilt alles. Das habe ich ein paar Mal gehört von jemandem, der eigentlich schwer gegen anderen gesündigt hat und nicht bereit war, das zu bereinigen und sagte, naja, Zeit wird schon alles heilen. Weißt du, nein, das stimmt gar nicht. Es ist nicht nur Zeit, es ist auch Zeit und Gehorsam. Zeit und Glauben. Glaube an die Verheißungen Gottes. Und lesen wir jetzt unsere 3 Verse und wir werden in diese 3 Verse merken, wie treu und verlässlich unser Herr ist. Das Wort des Herrn ist ausnahmslos verlässlich. Und genau das ist, was wir heute betrachten wollen und einander mit dieser Wahrheit wieder ermutigen wollen. Dass wir uns wieder daran erinnern, ja genau, im Wort habe ich alles, was ich brauche und der Herr wird sein Wort zu 100% einhalten. Lesen wir unsere Stelle ab Vers 49 in Josua Kapitel, Entschuldigung, bin ich im falschen Kapitel, ab Vers 43 in Josua 21. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Punkt. Herrliche Verse. Manche sagen, dass diese 3 Verse den Höhepunkt von das Buch Josua bilden. Wo am Anfang diese Verheißung ist in Vers 6 und dann hier in die Verse 43 bis 45 die Erfüllung angekündigt oder verkündigt wird. Gott hat getan, was er versprochen hat. Schauen wir auch ganz kurz, wer ist der Held dieser 3 Verse? Der Held ist Gott. Gott hat das gegeben. Gott hat sein Wort erfüllt. Gott hat alles vollbracht. Was ist unsere Schwierigkeit? Wir schauen das Land an und wir sehen, wie viel Herausforderungen es gibt. Wir schauen unser Leben an, wir merken, wie schwer das ist. Wozu sind wir versucht? Wozu brauchen wir solche Offenbarungen? Ich glaube, das liegt auf der Hand, oder? Wir zweifeln aus verschiedenen Gründen. Unterschiedliche Gründe führen dazu, dass wir daran zweifeln, dass Gottes Wort verlässlich ist. Wir zweifeln aus verschiedenen Gründen an die Verlässlichkeit des Wort Gottes. Dieser Zweifel ist aber nicht berechtigt. Das ist fleischlich. Das ist vielleicht wegen irgendeiner Anfechtung. Vielleicht sind wir gerade in einer Situation, wo uns was fehlt oder oft was, das ist etwas, das wir glauben, wir brauchen, fehlt uns. Aber manchmal ist es nicht wirklich etwas, das wir tatsächlich gerade heute oder jetzt brauchen. Der Herr lehrt uns Geduld, lehrt uns Vertrauen. Aber wir sind in so einer Situation, wo wir denken, Herr, warum habe ich nicht, was ich glaube, ich brauche? Und du gibst es mir nicht. Und ich bete schon Jahre dafür und es kommt nicht. Ist es deswegen ein Grund, Gott anzuzweifeln, sein Wort nicht zu glauben? Das Wort erklärt uns und zeigt uns etwas über Gott. Diese Stelle, wie so viele andere Stellen im Neuen Testament, im Alten Testament, durch und durch das Wort, zeigt uns etwas über Gott. Und zwar, Gott ist seinem Wort treu. Okay, so wenn du eine Verheißung im Wort Gottes liest, das für uns gilt heute, und wir werden das kurz anschauen, nicht alle Verheißungen, die für Israel als Land gegeben wurden, gelten natürlich für uns als Gemeinde. Also das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Also wir wohnen jetzt nicht in Israel. Und das ist auch nicht uns versprochen worden. Aber trotzdem, die Verheißungen, die für die Gemeinde gelten, die gelten für uns genauso heute, wie sie für Petrus gegolten haben, damals im ersten Jahrhundert. Oder für Paulus, als sie gegeben wurden. Gott ist seinem Wort treu. Gott war immer seinem Wort treu. Und Gott wird immer seinem Wort treu sein. Das ist jetzt nicht kompliziert, aber sagen wir jetzt ehrlich, ich bin auch ehrlich, ist das nicht, wo wir kämpfen? Ist das nicht, wo der Feind und unser Fleisch und diese Welt uns angreift? Und sagt, nein, vertrau nicht das Wort, folg nicht das Wort. Das wird nie so passieren, wie es da steht. Das ist ja alles lächerlich. Tatsache ist, dieses Buch ist Realität. Die Verheißungen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, die gehen in Erfüllung. Es ist nur die Frage, wann. Es ist nicht die Frage, ob. Und deswegen, weil Gott ist seinem Wort treu, Gott war immer seinem Wort treu, Gott wird immer seinem Wort treu sein. Warum? Das Wort ist mit Gottes Charakter verbunden. Das, was er spricht, spricht er auch aus seiner Seele sozusagen. Es ist sein Charakter, das da spricht, und er kann seinen eigenen Charakter nicht verleugnen. Gott hat Wunderbares getan. Und wir sehen hier, dass Gott diese wunderbare Verheißungen erfüllt haben. Wir haben vor 2-3 Wochen diese Realität von der Seite, der menschlichen Seite betrachtet. Da haben wir gesehen, dass Josua vollständig alles getan hat, was Mose geboten hat in seinem Wort. Das war natürlich absolut wichtig. Wir haben auch gesehen damals Ausdauer, dass Josua und das Volk nicht aufgegeben haben, dass sie weitergemacht haben, auch wo es Niederlagen und Schwierigkeiten gegeben haben. Dann haben wir auch gesehen, dass sie gottesfürchtig waren, obwohl das Volk umherum eben verhärtete Herzen hatten und nicht bereit waren, sich Gott zu unterordnen. Das Volk Gottes ging einfach weiter und blieb dem Herrn treu. Das ist von der menschlichen Seite. Heute wollen wir die Treue von der göttlichen Seite betrachten. Weil Gott ist derjenige, der uns diese Gnade schenkt, der uns den Erfolg geistlich gesehen auch tatsächlich gibt. Lass dich nicht in irgendeiner Art und Weise vom Herrn ablenken oder dass du sein Wort anzweifelst, einfach weil du durch Schwierigkeiten gehst oder weil du deine eigenen starken Riesen in deinem Herzen siehst und starke bemauerten Städte, sondern geh Schritt für Schritt weiter. Bleib dran an dem, was du weißt, Gottes Wort sagt. Und du wirst sehen, dass zu seiner Zeit und durch seine Gnade alle seine Verheißungen zu 100% in Erfüllung gehen werden. So, 3 Fragen wollen wir heute eben stellen und versuchen dann aus dieser Stelle zu beantworten. Die erste Frage ist, was hat Gott seinem Volk gegeben? Aus diesen 3 Stellen, was erwähnt eben Josua, der Autor, was hat Gott seinem Volk gegeben? Was Gott verspricht, das gibt er auch. So, was hat er damals seinem Volk versprochen? Als erstes, ich glaube, das ist ja ziemlich, liegt auf der Hand, oder? Das Land. Und das ist natürlich das, was am schwierigsten war, weil du hast natürlich die ganze Einwohner des Landes gesehen. Und die müssten man besiegen oder vertreiben. Das war auch, wie wir schon öfters gesagt haben, das Gericht Gottes, dass er gerade jetzt die Kanaaniter eben richten musste und wollte, weil sie jahrelang seine Gnade abgelehnt haben. So, das Erste ist eben, dass sie das Land bekommen haben, ganz genau wie Gott das versprochen hat. Wir wissen, dass Israel in dieser Situation nicht immer alles richtig gemacht hat. Aber zum Schluss, wir haben den Plan gesehen, wir haben jetzt nicht durch die ganze Kapitel uns durchgearbeitet, wo die verschiedenen Volksstämme, also von Israel, die Stämme ihren Landteil bekommen haben. Das sollt ihr durchlesen, aber jeder Stamm und das Volk hat ihr Teil bekommen. Die Leviten haben kein Land, sondern Städte bekommen. Alles, was Gott versprochen hat, ist in Erfüllung gegangen. Zum Schluss hat Israel das Land. Abraham hat das Land nicht gehabt. Isaak hat das Land nicht gehabt. Sie waren eigentlich Durchreisende oder Fremdlinge im Land. Jakob, der später Israel hieß, hat auch nur ein ganz kleines winziges Grundstück erwerben können, aber das Land hat ihm nicht gehört. Aber jetzt das ganze Land, so wie Gott das versprochen hat. So, Gottes Wort ging hier absolut wörtlich in Erfüllung. Was noch? Ruhe und Frieden. Ich meine, gut, wir haben das ganze Land, aber die Leute, die geben uns trotzdem keine Ruhe. Die haben das Land so weit bekommen, dass es waren nicht mehr genug Leute da, die sie gegen sie kämpfen konnten. Das haben wir auch da gesehen, Vers 44. Keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Das haben wir immer wieder gesehen. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, das dir die Ruhe, den innerlichen Frieden beraubt. Und du zweifelst oder kämpfst mit der Situation und denkst, das wird nie wirklich weggehen. Denk nicht so. Denk bitte nicht so. Glaub an dem, was Gott sagt. Du wirst und kannst Ruhe haben in deinem Leben. Nicht nur hat er Ruhe und Frieden geschenkt, sondern auch all das Gute. Also damit schließt er ab und sagt, es fehlte nichts an dem Guten. Das ist eine der Lieblingslügen unserer Feind und dieser Welt. Eine der Lieblingslügen dieser Welt und der Feind oder des Feindes ist, dass wenn du Jesus ganz und gar folgst, dann wirst du was Gutes verpassen. Du darfst dann nicht das Tolle, das Coole, das diese Welt tut, mitmachen. Du wirst sozusagen ein langweiliges Leben führen. Du wirst keine Reize haben. Das sind die Lügen, die diese Welt verbreitet. Aber wenn du mit jemandem sprichst, der in dieser Welt alle diese Reize, alle diese Vergnügungen, alle dieses weltliche Leben im Leben erlebt hat und dann zum Glauben kommt, das alles abgelehnt hat, abgelegt und verleugnet hat und sagte, das ist nichts, ich will Jesus. Wenn du mit denen sprichst, die werden dir sofort sagen, das ist alles Lug und Trug. Da ist nichts dabei. Das ist nicht schön. Da, wo du wirklich das Gute bekommst, da, wo du wirklich Ruhe und Friede und Freude in deiner Seele bekommst, ist beim Herrn. Was die Welt nachjagt und will, das Partyleben, das materialistische Leben, das Leben für ich, das ist Lug und Trug und führt nur zu einer Niederlage nach dem anderen, zu innerlicher Trauer, Traurigkeit und Schwierigkeiten. Wir wissen, dass Gott sein Volk alles gegeben hat, was sie tatsächlich gebraucht haben. Wir sehen auch hier ein interessanter Punkt. Es ist, wie wir vorher kurz erwähnt haben, es ist nicht nebensächlich. Wir sollten schon wissen, dass in Josua 13 es klar und deutlich steht, dass das Land jetzt nicht so sehr erobert war, dass es kein einziger Kanaanit mehr im Land gab. 5. Mose, eben wo am Ende Mose seine Rede hält, spricht das auch eigentlich an. 5. Mose 7, Vers 22, da steht, und der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch aufreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Ist interessant, oder? Es war auch immer Gottes Plan, dass er sein Volk das Land geben würde in diese erste 7-jährige Kampfzeit. Jetzt gehört das Land Israel, aber es gibt noch hier und da Bereiche, die später erobert werden müssten. Absichtlich. Warum? Weil Israel selbst noch wachsen muss. Es gibt nicht so viele Israeliten. Wie wir wussten, am Anfang war es circa 2 Millionen. Das ist ja ein riesiges Land. Und er lässt noch so hinter diese Dinge, die dann nach und nach erobert werden müssen. Und das war die Aufgabe für diejenigen, die nach Josua gekommen sind. Leider haben sie das nicht wirklich gewissenhaft getan. Wir kommen dazu in den nächsten Wochen nach der Taufe. Aber der Punkt ist, denk nicht, dass du von heute auf morgen, wenn er sagt, du kriegst alles Gute, du kriegst Ruhe, du kriegst das Land, du kriegst die ganzen Verheißungen, dass du auf einmal keinen Kampf mehr haben wirst mit Sünde. 1. Johannes macht es ganz klar. Wenn jemand sagt, dass er keine Sünde hat, dann lügt er. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Diese Tatsache ist, dass der Herr durch diese Situation in uns weiterwirken möchte. Und wir dürfen jeden Tag ihm anflehen und zu ihm gehen und ihm um Hilfe und Unterstützung bitten. So, aber gibt das Volk alles, was es braucht. Jetzt hat es Ruhe ringsum, alles Gute und das Land. Jetzt eine zweite Frage. Warum hat Gott seinem Volk diese Treue erwiesen? Wieso? Was steht in dieser Stelle? Alles, was er gegeben hat. Aus welchem Grund? Weil das Volk so toll war? Weil Josua einfach der genialste Leiter und Führer der Welt war? Der war einfach besser als Mose. Mose dürfte das Land nicht bekommen. Aber Josua schon war besser als Mose. Natürlich nicht. Kommt niemals vor im Wort. Aus welchem Grund handelt Gott so treu? Wie wir schon erwähnt haben, die Verheißungen Gottes sind bindend. Wenn er was sagt, er kann nicht lügen. So, wenn er was sagt, dann wird es passieren. So, wenn du nicht lügen kannst, alles, was du sagen würdest, muss dann in Erfüllung gehen. Sonst ist das, was du sagst, nichts wahr. Alles ist in Erfüllung gegangen. Das Land. Warum steht es da, dass das Volk Israel das Land bekommen hat? Gott hat es eben, das Land, das ganze Land, Vers 43, lesen wir es noch einmal. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Gott hat es gegeben. Warum hat er es gegeben? Was ist das Wort? Weil er es geschworen hatte. Er hat sein Wort gegeben. So, warum haben sie das Land bekommen? Weil Gott das geschworen hatte. Sein Wort. Warum haben sie Ruhe bekommen? Vers 44. Der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so wie er ihren Vätern geschworen hatte. Was steht da? Einfach, weil sie so toll waren? Nein, weil er es den Vätern geschworen hat. Es war eine Verheißung. Drittens, alles Gute. Wieso? Alles Gute, Vers 45. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Was? Er hat es verheißen. Sein Wort ist treu. Er ist seinem Wort treu, sollte ich sagen. Gott bleibt und ist immer treu. Wir haben eine wunderschöne Stelle, die in 2. Timotheus, Vers 2 und also in Kapitel 2 und Vers 13 steht. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 13. Da steht, wenn wir untreu sind, und sagen wir jetzt ehrlich, bist du immer in jeder Situation zu 100% lückenlos dem Herrn treu, im Gedanken und im Tun, zu 100% jeden Tag? Nein. Und nicht, weil wir das wollen, hoffe ich. Weil wir schwach sind. Wie wir letzte Woche gesehen haben, da bringt sogar jemand einen anderen Menschen um. Er wollte das gar nicht, aber es ist passiert. Was tut Gott? Gott gibt ihm einen Zufluchtsort. Immer wieder sind wir nicht treu, aber das heißt nicht, dass Gott dann uns nicht treu ist. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Was ist sich selbst? Was ist das? Er kann sein Wort nicht verleugnen. Gott ist treu. Du kannst dich auf ihn verlassen. So, ich weiß nicht, was in deiner Woche, letzte Woche passiert ist. Wo es bei dir drückt. Wo du innerlich Kämpfe hast. Und du vielleicht dazu versucht bist, Gott anzuzweifeln und sagst, Gott, wo bist du? Gott, warum gehe ich jetzt durch diese Situation? Und vielleicht bist du sogar ein bisschen entmutigt und bist dazu versucht, die Treue Gottes anzuzweifeln. Aber Gott ist trotzdem treu. Vielleicht siehst du es jetzt nicht. Aber bleib dabei und folge im Glauben Jesus nach und du wirst sehen, er ist immer sein Wort treu. Niemand hat es jemals bereut, den Herrn treu nachzufolgen. Aber jeder hat es immer bereut, den Herrn nicht zu folgen. Denk an die ganze Generation, die in der Wüste sterben musste, weil sie die Treue Gottes nicht, daran nicht geglaubt haben. Sie haben die ganze, das Land nicht anschauen können, nicht einnehmen können. Aus welchem Grund? Weil sie nicht geglaubt haben. Und das bringt das zu unserem letzten Punkt heute. Was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Also wir haben es schon natürlich erwähnt, aber gehen wir das genauer an. Gott hält sein Wort. Er hat alles geschworen und deswegen hat er es auch getan. Gottes Verheißungen an uns heute sind genauso sicher wie jene an Israel damals. Halte das Wort fest in deinem Herzen. Glaub daran und sei ermutigt im Wort. Gott ist treu. Seine Verheißungen. Lesen wir aus Hebräerbrief eine Stelle. Ich weiß, das ist ja kein Gedrückt. Manchmal habe ich jetzt nicht absichtlich geschrieben. Wer das mitlesen möchte, bitte aufschlagen. Ich weiß, dass viele werden das nicht lesen können, aber bitte in der Bibel aufschlagen. Hebräer 11, 24 bis 27. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Die Bibel spricht es ganz klar an. Bevor wir die nächsten zwei Verse lesen, machen wir kurz Pause hier. Überlegen wir das. Die Bibel sagt, Sünde hat einen Genuss. Okay? Sünde hat einen Genuss. Es kann richtig toll und cool ausschauen. Und es kann auch richtig interessante, lustige Gefühle schenken oder abenteuerlich sein. Aber es ist alles Lug und Trug. Es führt dorthin, wo du nicht hingehen willst. Und es hält dich dort länger. Du musst dich dort länger aufhalten, als was du dich dort aufhalten willst. Und du bezahlst viel, viel mehr, als was du dich jemals vorgenommen hast. Und zum Schluss sagst du, dieser kurze Genuss der Sünde war der größte Betrug und Beraub, also Raub, was jemand mich beraubt hat meines Lebens. Aber es gibt einen Genuss. Mose hat diesen Genuss abgelehnt. Mose hat gesagt, nein, ich will nicht dieses Ansehen vom Töchter, der Sohn der Töchter des Pharaos zu behalten. Ich will mit dem Volk Gottes gemeinsam Bedrängnis erleben. Und das ist sehr interessant, weil in Hebräer 11, diese Glaubensheldenstelle, du liest hier von vielen Heldentaten und viele große Dinge, aber du liest auch von Menschen, die wegen dem Glauben gestorben sind, gelitten haben. Und wer sagt, ich möchte heute Bedrängnis erleben, das ist mein Wunsch? Niemand. Aber was hat Jesus gesagt? Wer sein Leben verliert, der hat es gewonnen. Und wer glaubt, sein Leben gewonnen zu haben, der hat es verloren. Wer für diese Welt lebt, der hat alles verloren, weil diese Welt eigentlich zugrunde geht. Wer für die Ewigkeit lebt, der hat alles gewonnen, weil die Ewigkeit eine Ewigkeit lang andauert zur Ehre Gottes. So, Mose hat sich entschieden. Wofür? Vers 26. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Und hier ist der Punkt. Als Israel vor dem Jordan stand und das Land noch nicht erobert hat, was war zu diesem Zeitpunkt sichtbar? Was konnten sie in der Hand nehmen und sagen, das gehört mir, das ist mein Land? Gar nichts. Gar nichts. Das Einzige, was sie hatten, war die Verheißung. Was hat Israel dann getan unter der Leitung von Josua? Israel ist dann den Jordan überquert und hat begonnen mit Jericho. Und jetzt, 7 Jahre später, was hat Israel bekommen? Alles. Alles in der Hand. So wie Gott das versprochen hat. Was wäre aber passiert, wenn Israel damals gesagt hätte, das ist zu viel, das machen wir nicht. So wie die Generation davor. Was hätten sie 7 Jahre danach gehabt? Gar nichts. Was ist der Unterschied? Glaube. Abraham hat diese Verheißung bekommen. Abraham, du kriegst das Land. Und durch dich werden alle Völker der Welt gesegnet werden. Und Abraham war bereit, einfach wegen Gottes Wort, seine Heimatstadt zu verlassen und dieses Land aufzusuchen. Dann kommt er in das Land. Und dann später nach Ägypten, Israel bekommt das Land, wie wir es gerade gesehen haben, durch Josua. Treue wurde erwiesen und auch Segen gegeben. Gott hat Wundertaten vollbracht, damit Israel das Land bekommt. Wozu das Ganze jetzt? Dreht sich das jetzt um politische Eroberungen und Machtverhältnisse in der damaligen Welt? Warum tut das alles? Warum hält Gott sein Wort ein? Weil es sich darauf zurückfokussiert, auf das, was ganz am Anfang passiert ist. Als Adam und Eva im Garten Eden waren und Sünde in diese Welt hineingekommen ist und Gott Adam und Eva versprochen hat, es kommt einen, der die Schlange, sein Kopf zertreten wird, die Same der Frau. Warum muss Israel das Land haben? Warum muss es ein Israel geben? Warum überhaupt Abraham? Wozu gibt es eine Gemeinde heute? Weil es sich darum dreht, was Gott in dieser Welt für alle Menschen tut. Denk darüber nach, der Messias ist gekommen. Und der Messias ist ein Segen für alle. Wer darf errettet werden durch Glauben an Jesus Christus? Nur die Juden? Nein, alle Menschen dieser Welt. Und was wird verlangt dafür? Muss sie jetzt 2 Millionen Euro spenden und irgendeine besondere Gemeinde beitreten und 10 Jahre lang dienen und alles andere verleugnen? Was der Herr von dir will, ist einfach sein Herz. Dass du erkennst deine Lage und dass du daran glaubst und ihm nachfolgst und zulässt, dass er dein Herz erobert. Schritt für Schritt. Und nicht alles in einem Tag. Denk an Paulus, der zum Glauben kam und extrem viel falsch in seinem Kopf hatte. Da steht im Galaterbrief, dass er 3 Jahre lang in Arabien war. Und ich denke mal, das waren sicherlich sehr anstrengende 3 Jahre, wo er mit seinen eigenen Gedanken zu kämpfen hatte. Herr, ich habe so viel falsch verstanden. Hilf mir, das richtig zu verstehen. Und dann, als er zurückkehrt, noch mehr Wartezeit, bis der Zeit kam, wo er wirklich dem Herrn treu dienen konnte. Aber trotzdem, diese Jahre waren nicht verschwendete Jahre, die waren absolut wichtiger. Genau wie die 40 Jahre Mose in der Wüste, bevor er das Land dann eben, das Volk aus Ägypten herausführen konnte. Das haut mich immer um. Mose fing seinen Dienst mit 80 an. Also, das ist unglaublich. Das ist Treue, oder? Und schau, was der Herr mit ihm gemacht hat. Es gibt immer Hoffnung, dass der Herr uns verwenden kann. Der Messias kommt. Er ist ein Segen für alle. Und alle Verheißungen werden erfüllt. Und hier haben wir eine sehr interessante Sache, weil diese Stelle sagt, dass der Herr hat das ganze Land Israel gegeben. Und das stimmt auch. Aber wenn man die Grenzen und so betrachtet, man merkt, das ist nicht das ganze Land, so wie Gott das Abraham von den Grenzen her versprochen hat. Das liegt noch in der Zukunft. Und wer wird das dann einnehmen? Wer wird das dann darüber herrschen? Wisst ihr wer? Der durch Abraham kommen sollte und gekommen ist. den, durch den die ganze Welt gesegnet wird, der heißt Jesus. Er kommt immer noch ein zweites Mal. Und wenn er das zweite Mal kommt, dann kommt er als König aller Könige. Und er wird regieren. Und eins zu eins alles, was im Wort über ihn steht, erfüllen. 100%. Lesen wir in Hebräer 4 jetzt. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würden nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. In Josua gab es noch eine Erwähnung von einem weiteren Frieden. Und der Autor von Hebräerbrief sagt, das ist ein Bild von etwas. So bleibt dem Volk Gottes noch ein Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingekehrt ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Und Vers 11. So wollen wir den eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Und was sagt er dann gleich danach? Denn das Wort Gottes. Was bringt uns zu Fall? Wie ist es, dass wir nicht in diese Ruhe, in diese innerliche, völlige Hingabe zum Herrn hineinkommen, wenn das Wort Gottes nicht in unserem Leben wirklich herrscht? Die Verheißungen Gottes, unser Gedanken nicht wirklich beherrschen und lenken und leiten. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wie kannst du persönlich in diese Ruhe einkehren? Wie kannst du persönlich das erreichen, was der Herr dir versprochen hat? Indem du das richtende Wirken des Wortes in deinem Herzen zulässt. Keine relativierte Ausreden. Enthaltsam, nicht weil du es sein musst, sondern weil du es sein willst zur Ehre des Herrn. Ein Leben zur Ehre des Herrn. Und du wirst das niemals in irgendeiner Art und Weise bereuen. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, ja, aber Herr, das möchte ich, ich will das. Aber ich schaff's nicht. Na, lies ein paar Verse weiter dann. Was sollen wir dann machen? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus versteht deine Situation. Er versteht es. Weißt du, kämpfst du mit irgendwelchen Anfechtungen, äußerlich oder innerlich? Glaubst du nicht, dass Jesus das erlebt hat? Ich wurde noch nie höchstpersönlich von Satan selbst versucht zu irgendetwas. Bin mir hundertprozentig sicher, dass der Satan persönlich sich um mich niemals gekümmert hat. Vielleicht irgendwelche andere Kräfte, weiß ich nicht. Ich wüsste es nicht direkt. Aber eines bin ich mir sicher. Niemals ist Satan zu mir nach Hause gekommen und hat mich höchstpersönlich versucht zu sünden. Das hat Jesus aber erlebt in der Wüste und zwar heftig. Wenn du mit irgendwas kämpfst und du denkst, Jesus versteht das nicht, na, er versteht das und er versteht das mal 20, mal 100, mal 1000. Er versteht, was du erlebst. Aber er hat das nicht nachgegeben. Er war treu. Er hat die volle Versuchung erlebt, kein einziges Mal nachgegeben. Du und ich, wir geben immer wieder nach. Und damit erleben wir nur die Hälfte der Versuchung. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Der Herr Jesus hatte die volle Versuchung ausgehalten und kein einziges Mal ein schlechtes Gewissen. Was für ein Herr, was für eine Gnade. Und er sagt, hey, ich verstehe euch. Und jetzt was? Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Was heißt Freimütigkeit? Das heißt, du sagst Gott eins zu eins, wie es dir geht. Herr, ich möchte dir treu sein, aber weißt du, was in meinem Herzen drin steckt? Weißt du, was ich gedacht habe, getan habe? Ich weiß nicht was. Herr, du siehst das. Herr, vergib mir und Herr, hilf mir. Oder vielleicht, Herr, weißt du was? Ich weiß, du bist treu, du bist gut, aber ich bin entmutigt. Ich bin in meinem Herzen schwer belastet. Weißt du warum? Weil dies und jenes passiert ist. Und Herr, das ist nicht gerecht. Das ist nicht in Ordnung, was da passiert ist. Man kann das nicht schönreden. Das ist schlecht. Und es bedrückt mich. Herr, Hilfe. Aber du bist gerecht. Du bist gut. Lass uns mit Freimut sprechen. Was will Gott, dass du mit deinem Lasten tust? Er will, dass du ihm davon erzählst, dass du ihm deine Sorgen abgibst. Und dann verspricht er dir was. Okay, wird er das wirklich tun? Was haben wir in dieser Predigt jetzt gelesen, gelernt? Was verspricht Hebräerbrief? Hier steht, du sollst mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was ist die Versprechung hier? Was ist die Verheißung? Wozu bindet sich Gott? Was sagt er, das dann auch wahr ist? Wenn du deine Sorgen dem Herrn im Gebet abgibst und das Ganze ihm anvertraust, ist seine Hilfe oder steht seine Hilfe dir zur Verfügung. Es ist da. Nehm's einfach an. Glaub daran und lerne, das zu tun, was der Herr möchte. So, wenn wir das jetzt vergleichen würden, das Land, wir bekommen jetzt kein, Gott hat uns nicht irgendeinen kleinen Teil von Österreich versprochen, da kommen die Gläubigen hin und ihr werdet alle austreiben. Nein, also das ist nicht, was Gott uns versprochen hat. Was haben wir? Wir haben ein Land mit dem Herrn. Wir suchen das, was droben ist, das nicht vergeht. Was haben wir, was das, die Ruhe betrifft? Wo finden wir die Ruhe? Ja, im Herrn. Der Herr ist der uns Ruhe gibt, Hilfe, Gnade schenkt. In Christus. Wo finden wir alles? Im Herrn. Okay, es dreht sich. Im Herrn, alles durch den Herrn, alles im Herrn. Das ist genau, was Kolosser 3, 1 bis 3 sagt. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Das, was droben ist, ist Christus. Sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und liebe Geschwister, das ist die Botschaft. Die Botschaft ist Christus. In Christus gewurzelt und aufgebaut, dass Christus in uns Gestalt nimmt und dass diese Welt weniger und weniger Wert hat und das, was ewig ist, mehr und mehr Bedeutung hat. Und alles in dieser Welt, wir sind Haushalter, ist ein Werkzeug, um Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und überlegst dir, wenn du dein Leben so führst, was fehlt dir? Was mit John und Betty Stamm, die wir letzte Woche betrachtet haben? Die ihr Leben aufgegeben haben. Sie sind nach China gegangen und haben dort dem Herrn gedient und wurden dann von kommunistischen Rebellen umgebracht. Was haben sie aber wirklich verloren? Wisst ihr, die wurden befördert. Die wurden befördert. Die sind beim Herrn in der Ewigkeit treu bis zum Schluss. Lebst du 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, lebst du 100 Jahre und bist nicht treu, was hast du? Was hast du in der Ewigkeit? Jesus hat das gesagt. Nicht reich für Gott, vor Gott. Der reiche Mann in Lukas 7. Und der baut sich mehr Scheunen und tut dies und jenes und das nächste. Es ist nicht falsch, Geld zu haben oder ein Geschäftsmann zu sein. Das ist alles auch wichtig und gut. Nur, die Frage ist, für wen machen wir das? Was ist unsere Motivation? Und zum Schluss, worauf verlassen wir uns? Nützen wir das für den Herrn? Nützen wir das für seinen Dienst? Und das tut der Herr. Er verwendet uns. So, dieser Mann hat alles auf Erden und dann stirbt er in der Nacht. Und was hat er? Absolut nichts. Vielleicht gibt es jemanden, der zuhört. Und genau das, vielleicht in der Online-Übertragung. Vielleicht stellst du die Frage, wozu das Ganze in diesem Leben? Warum mache ich das Ganze? Wenn Jesus nicht im Zentrum ist, ist es völlig wertlos. Du wirst sterben und das wird alles hier bleiben. Und du stehst vor einem heiligen Gott, der Rechenschaft von dir verlangt. Aber deswegen ist Jesus gekommen. Such das, was droben ist. Lerne Jesus kennen. Tu das, was wir letzte Woche gesehen haben. Lauf zu Jesus hin, dein Zufluchtsort. Nur er. Und wenn du Jesus schon kennst und du bist sein Kind und du merkst deine Schwäche, was sollst du tun? Du laufst zu Jesus hin, dein Zufluchtsort. Er ist alles. Und er ist genug. Er ist treu. Der Herr bleibt seinem Wort, oder der Herr ist seinem Wort treu. Der Herr war immer seinem Wort treu. Der Herr wird immer seinem Wort treu sein. Punkt. Okay, da gibt es nichts weiteres dazu zu sagen. Und alles, was dich davon ablenkt, schadet. Lass Jesus dein Fokus sein. Lass Jesus dein totaler Fokus sein. Wozu rufen wir einander dann auf aus dieser Stelle? Glaube an die Verheißungen Gottes in seinem Wort. Das erste natürlich würde sich hundertprozentig darum drehen, dass du im Glauben an Jesus ein Kind Gottes wirst. Dass du erkennst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und deine Schuld auf sich genommen hat, begraben und auferstanden ist. Er ist für dich und für mich gestorben. Nimm das an, aber dann das nächste, verstehe. Man nimmt das nicht an, um Feuerversicherung zu bekommen, sondern um ein verändertes Leben zu haben, wo das Leben dann tatsächlich für die Ewigkeit eine Bedeutung hat. Und das ist dann, handle nach den Verheißungen Gottes in deinem Leben. Erkenne, was das Wort sagt und folge das Wort. Hab kein geteiltes Herz. Und denk nicht, dass auch die warnenden Stellen nicht in Erfüllung gehen werden. Dass wenn du ein geteiltes Herz hast, dass es keine Auswirkungen haben wird. Oder denk bitte nicht, dass dein Leben keinen Einfluss auf andere Menschen hat. Lies die Bibel. Das siehst du durch und durch. Gott wirkt durch Menschen. Und wo Menschen nicht treu sind und ihren Teil nicht tun, dann gibt es natürlich auch Auswirkungen. Gott sucht Menschen, die er segnen kann. Sei ein solcher Mensch. Und dann drittens, erwarte den Segen Gottes heute und in der Ewigkeit. Wie wir in Josua gesehen haben, Gott war immer treu. Das Volk nicht. Gott hat aber dann richtend im Volk eingegriffen. Hat sie dann wieder auf die Beine gestellt. Hat dann wieder seine Treue erwiesen. Wir sind heute in der Gemeindezeitalter. Wie hat Paulus sein Leben betrachtet? Nachdem er fertig war, Paulus, der eigentlich ein Mörder oder ein Mord, sollte ich sagen, angenommen hat und unterstützt hat. Ein Mann, der gegen die Gemeinde eben Blasphemie getan hat, Gotteslästerer war. Ein Mann, der aber zum Glauben kam. Was konnte dieser Mann am Ende seines Lebens sagen? Er schrieb unter Inspiration, liebe Geschwister. Das ist nicht seine persönliche Meinung und vielleicht stimmt es nicht. Gott und Inspiration führte Paulus dazu, dass er schrieb, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wenn der Herr sowas dem Paulus geben kann, der die Gemeinde verfolgt hat, was gibt er uns? Gibt er uns weniger? Römer 8 sagt es, wenn Gott uns in Christus alles gegeben hat, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? So, liebe Geschwister, unser Ziel ist, Menschen mit dieser befreienden Botschaft zu erreichen und selbst das Land zu erobern, sozusagen zuzulassen, dass Jesus unser Land, unser Herz erobert, durch und durch. Und ich sage euch, das ist ein Abenteuer. Das ist, ja, eine Herausforderung, aber rückblickend, du wirst sehen, wie treu der Herr in allem immer war. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist nicht heute einfach, dass es mir gut geht. Das Ziel ist das, was Paulus hier sagt. Das Ziel ist der Tag, wo wir in der Ewigkeit hineingehen. Dass wir durch die Gnade des Herrn auch zurückblickend sagen können, der Herr hat mir geholfen, den Lauf eben zu vollenden, den er mir gegeben hat. Ich habe nicht aufgegeben durch seine Gnade. Ich bin treu durch seine Gnade bis zum Schluss. Warum? Weil er seinem Wort immer treu ist und ich habe mich auf sein Wort verlassen. So, liebe Geschwister, folge Jesus ganz und gar nach und du wirst auch sehen, dass alles, was er dir versprochen hat, in Erfüllung geht. Jetzt konkret gesehen, du hast sicher jetzt irgendeinen konkreten Gedanken in deinem Kopf. Okay, Herr, in diesem Bereich. Na, überlegst dir, was sagt das Wort dazu? Ist er stark genug? Ja. Suche die Hilfe, geh das an, Tag für Tag, mit seiner Gnade. Und er wird sein Wort erfüllen in deinem Leben, so wie auch in meinem. Amen. Lass uns miteinander beten.